Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Backstage Café. Heute wird es um das Thema Management gehen und bei mir zu Gast und neben mir sitzt der liebe Stefan Di Bernardo von Rise.
Ein wunderschönes Hallo und danke für die Einladung. Hallo.
Sehr gerne. Backstage Café. Lieber Stefan, für Menschen, die dich nicht kennen, was hoffentlich nicht viele sind, magst du dich vielleicht kurz vorstellen, woher du kommst, was du gemacht hast, vielleicht was du in deinem früheren Leben warst, wäre sicher interessant, was du das preisgeben willst und vor allem auch, was du jetzt machst oder auch machen wirst, dass Leute wirklich das volle Bild von dem haben, wer du bist und auch, warum du heute da sitzt als Manager.
Ja, vielen, vielen Dank, sehr gerne natürlich. Ja, mein Name ist Stefan Di Bernardo, ich bin ursprünglich aus Tirol. Wohne aber jetzt doch schon 23, 24 Jahre in Niederösterreich, respektive Wien. Und komme eigentlich aus dem Marketing ursprünglich, aber habe damals angefangen mit 8 Jahren die Trompete zu spielen und Trompete zu lernen. Also Musik war immer ein irrsinnig wichtiger Teil in meinem Leben und auch ganz, ganz viel auch Seelenbalsam für mich. Und habe die Musik weiter verfolgt, war dann irgendwann bei Starmania 2002, dann war 2004, war dann Eurovision Song Contest für Österreich, wo wir dabei waren. Danach war ich 15 Jahre sehr aktiv noch als Sänger und Musiker unterwegs und habe so roundabout 800 Gigs gespielt, glaube ich, waren es dann in Summe. Und habe auch dann damals meine Frau kennengelernt. Und habe mich dann entschieden, da ein bisschen schweren Herzens zurückzutreten, weil ich habe einen normalen fixen Job gehabt, plus 150 Gigs im Jahr gespielt. Okay. Also das war dann nicht mehr ganz möglich oder beziehungsweise war für mich Familie immer wahnsinnig wichtig und habe mich dann einfach für diesen Weg entschieden. War dann die letzten vielen Jahre in der Privatwirtschaft, habe da meine eigene Digital-Marketing, Online-Marketing-Agentur aufgebaut und wir haben ganz, ganz tolle, viele große Projekte betreuen dürfen und ich habe es einmal zusammengerechnet, knapp 14 Millionen Werbebudgets verwalten dürfen und haben da große Projekte gestemmt. Sehr, sehr viel gelernt auch, aber mir hat natürlich immer mein Herz geblutet, von der Musik weg zu sein, weil einmal Musiker, immer Musiker, ganz klar. Natürlich habe ich daheim gesungen und daheim Instrumente gespielt und in der Dusche ein bisschen herumgejodelt. Und das hat mich aber immer verfolgt und es hat auch immer ein bisschen wehtan. Nur irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, was kann ich machen? Ich möchte eigentlich wieder in die Branche zurück, aber will ich wieder zurück auf die Bühne? War ich mir nicht ganz sicher. Und dann habe ich eigentlich vor eineinhalb Jahren dann einen relativ klaren Gedanken gehabt, weil ich auf der anderen Seite natürlich die Musikbranche immer verfolgt habe, sehr viele Freunde noch habe, die teilweise mittlerweile auch sehr erfolgreich geworden sind aus der damaligen Zeit. Und habe aber immer beobachtet, dass gerade bei jungen Musikern oft so ein bisschen dieses Business-Mindset, dieses Vermarktungs-Mindset einfach fehlt und auch das Wissen fehlt, weil man ist ja natürlich in erster Linie Künstler und möchte seine Musik nach außen bringen. Und dann habe ich so ein bisschen die Brücke geschlagen, weil ich auf der anderen Seite natürlich ganz genau weiß, wie sich ein Artist fühlt. Ich habe alles durchgemacht, was man durchmachen kann als Musiker. Und Eurovision Song Contest war natürlich ein absolutes Highlight, es bis dorthin zu schaffen. Und habe aber die letzten 15 Jahre die Business-Seite sehr gelebt, Vermarktung sehr gelebt, wie man Brands aufbaut, skaliert und so weiter. Und haben wir gedacht, das ist eigentlich genau das, was eigentlich der Musikbranche oft fehlt, den Artists fehlt und warum machst du nicht genau das, ja? Und dann habe ich mich entschieden, eben Rise zu gründen, was auf der einen Seite Richtung Management natürlich geht und auf der anderen Seite auch sehr, sehr klar Vermarktung von Artist-Brands, Brands aufzubauen und so weiter. Und da merke ich, dass mir das einfach super viel Spaß macht. Ich wieder in der Branche bin, ich mich jeden Tag mit Musik beschäftigen darf und da ganz, ganz viele tolle Dinge erlebe jeden Tag und auch spannend ist, weil sie die Zeit hat sich natürlich auch komplett verändert. Früher hat es noch kein Spotify gegeben, es hat noch nicht wirklich Social-Media-Plattformen gegeben. Damals war gerade so Facebook irgendwie noch das Erste, was aufgekommen ist. Und da hat sich das Game natürlich komplett verändert. Und ich bin natürlich schon ein Mensch, der Herausforderungen liebt und Veränderungen liebt und fuchs mir da dann auch rein, okay, wie geht das Game heute? Und das macht mir halt super viel Spaß.
Sehr schön zu hören. sind schon sehr viele Begrifflichkeiten dabei gewesen, wo ich abseits von Management natürlich dann gern später ein bisschen eintauchen würde. Ja. Stichwort RISE oder Anführungszeichen deine Agentur, wenn man das so nennen darf. Du hast ja jetzt keinen Song mitgebracht, wobei der damalige ESC-Beitrag von dir natürlich hörbar wäre. Ja. Aber es gibt etwas anderes, wo man viele andere tolle Artists in Stellvertretung von RISE hören kann. Vielleicht magst du kurz etwas erzählen, wo das ist, dass wir das dann auch verlinken können da.
Ja, wir haben natürlich alle Artists, die wir auf der anderen Seite im Mentoring, wir bieten ja auch Mentoring an, betreuen, aber auch exklusiv gesignte Artists. Und da haben wir eine Spotify-Playlist gemacht, wo eben all diese Artists mit ihren Songs zu hören sind. Und wie gesagt, die gibt es auf Spotify zu hören und in dem Fall verlinkt es ja eh.
Dann wird sich jeder und jede, der das hört, kann sich ein gutes musikalisches Bild machen von allen Artists oder Brands, die dann dabei sind. Bevor wir ins Thema reingehen, wir haben dich jetzt schon gut kennengelernt, wir wollen dich aber noch mehr kennenlernen, vielleicht noch auf einer anderen Ebene, nämlich auf einer ganz nicht musikalischen Art und Weise. Mhm. Deswegen gibt es auch für dich den Fragenhagel. Du darfst jetzt 3 Fragen ziehen, vorlesen.
Ja, da bin ich gespannt jetzt. Ist eh nichts Obszönes dabei.
Hoffentlich nicht. Okay. Sonst müssen wir da eine Special OnlyFans Edition machen.
Frage Nummer 1. Welche alltägliche Aufgabe schiebst du am längsten vor dir her? Ganz klar das Thema Buchhaltung. Ich hasse es. Es gehört dazu, ja. Aber ich hasse es. Das ist was, was ich wirklich gerne schiebe. Ich muss ja aufgrund meiner Firma jedes Monat am 15. die Steuer abgeben und ich mache es meistens am 14.
So. Verständlich. Wobei ich als Excel-Freak mache das tatsächlich sehr, sehr gerne.
Ja, da hat man nämlich mal geantwortet auf eine Story von mir.
Stimmt, ja.
Doch, es gibt tatsächlich Menschen, die das gerne machen. Ich gehöre nicht dazu. Nächste Frage. Welche ungewöhnliche Essenskombination ist heimlich richtig gut? Da gibt's was. Mhm. Ich bin ein Preiselbeer-Liebhaber. Mhm. Ja, Schnitzel, Preiselbeer und so. Aber ich esse wahnsinnig gerne Spaghetti-Nudeln in Butter geschwenkt mit Preiselbeeren.
Verstehe ich, ja.
Und meine ganze Familie sagt immer, magst du das nicht auf die Pizza auch noch drauf tun, weil ich esse überall Preiselbeeren dazu.
Es ist so der Ketchup des gehobenen Mannes, oder?
Genau, Ketchup habe ich nie mehr. War eines der wenigen Kinder, was kein Ketchup mag. So, das ist Frage Nummer 3. Welche kleine Eigenart hast du, die dich selbst am meisten nervt? Ich lass gern nicht ein Glas, sondern 5 Gläser im Haus verstreut stehen. Mhm. Kriegt dann immer wahnsinnig Schimpf von meiner Frau. Aber ich schaff's nicht. Ich schaff's seit 45 Jahren nicht, dass ich das irgendwie in den Griff kriege. Ein Glas nicht mehr gebraucht in den Abspüler, in den Geschirrspüler zu stellen. Ja.
Das kenne ich.
Nervt mich mittlerweile selber schon.
In meinem Haushalt bin ich genau der andere Gegenpart. Ehrlich? Immer, wenn ich in den Raum gehe, komme ich mit 2 Gläsern wieder zurück, weil die immer so rumstehen.
Ja.
So, machst den Kasten auf, ich will was trinken. Warum kann ich was nicht trinken? Naja, die ganzen Gläser sind nicht da. Geschirrspüler auf, da sind es auch nicht. Dann gehen wir mal auf die Suche. gut, bevor wir zu sehr ins Private abdriften, a.k.a. wie man Stefans Gläser managt, bevor wir wieder beim Thema sind, vielleicht ist das eine Überleitung. Wir reden heute über Management. Ja. Das ist ein sehr weiter Begriff, weites Tätigkeitsfeld, sehr individuell. Man redet auch sehr schnell von Mentoring, Coaching und anderen Beratungen bis hin zu einer Agentur. Mhm. Da gehen wir vielleicht dann rein, was das wirklich konkret bedeutet. Aber vielleicht eine Einstiegsfrage, warum braucht man als Artist überhaupt ein Management?
Erstens, glaube ich, braucht man mal am Anfang noch kein Management. Mhm. Ich gehe immer so ein bisschen diesen Flow, dass ich sage, jeder junge Artist muss einmal so ziemlich alles einmal selber machen. Nicht, weil es notwendig wäre, aber es ist, glaube ich, grundsätzlich wichtig, Dinge zu wissen und zu können, wann irgendwann dann einmal ein Management daherkommt und einem dann das Blaue vom Himmel erzählt, dann weiß man zumindest, wie es funktioniert, weil man es selber mal gemacht hat. Mhm. Also ich bin immer ein Freund von machst erst einmal selber, bis zu einem gewissen Punkt, wo es einfach nicht mehr geht, aus zeitlichen Gründen oder sonstigen Gründen. Und dann kann man sich umschauen um ein Management. Aber ich sage immer, ein gutes Management kommt auf dich zu und nicht umgekehrt. Und zwar muss man das einfach klar mal verstehen. Ein Management ist natürlich auch ein Unternehmen. Und möchte langfristig natürlich auch Geld damit verdienen, mit dir als Artist. weil das Management ja grundsätzlich viele Dinge dann abnimmt und als Unterstützung da ist. Aber wie es in jeder Firma ist, in jedem Unternehmen ist, gibt man Kooperationen mit Geschäftspartnern, was ja de facto eine Geschichte zwischen Management und Künstler ist, auch nur ein, wann das auch für das Management langfristig irgendwie Sinn machen könnte und monetär verwertbar ist. Also sprich, dass auch das Management irgendwie das Gefühl hat, okay, damit könnten wir wirklich auch Umsätze generieren. Und darum ist es, glaube ich, im ersten Schritt einfach sehr, sehr wichtig, dass der Artist selbst sie ein gewisses Level und Niveau einmal selbst erarbeitet, nicht zu früh in ein Management reingeht, das genau prüft, was sind das vielleicht, passt das menschlich auch, weil es ist leider sehr oft der Fall, dass Managements Artists aus dem Markt raus seinen, nur um einem anderen Artist, den sie schon gesigned haben, nicht weh zu tun. Und dann passiert es halt oft, dass das Management dich zwar gesigned hat, aber dann bewusst nichts für dich tut, weil du könntest ja unter Umständen Konkurrenz werden für einen bereits gesignten Artist. Das sieht man leider immer wieder. Und dann haben wir das Problem, dass Leute 3, 4, 5 Jahre geblockt sind und nichts machen können und es immer Streitereien gibt und die Karriere dann einfach auch stockt. Ja. Und die Leute oft gar nicht wissen, warum geht es denn nicht weiter.
Ja. Arg eigentlich, ja.
Ist leider traurige Wahrheit, immer wieder. Mhm. Ja.
Wir gehen ja immer von einem Storytelling von einer jungen, fiktiven Band aus, die gerade so am Anfang der Musikkarriereleiter steht, aber Musikkarriere machen will. Sich deswegen halt dann mit verschiedenen Themen jetzt auseinandersetzt, im heutigen Fall Management. Idealerweise hat diese Band schon selber sehr viel gemacht und kommt jetzt zu dem Punkt, dass sie überlegt, hey, Management wäre doch cool. Oft ist es ja im Bandalltag so, dass man einfach nimmer zurechtkommt oder Dinge einfach nicht mehr abarbeiten kann oder eben externen Einfluss braucht im Sinne von, nicht Einfluss, ich will mich beeinflussen lassen, sondern eher so dieses externe Ohr, dieses externe Auge, einfach mal, dass man sieht ja dann im Bandalltag oft den Wald vor lauter Bäumen nicht und jemand externes kann sagen, hey Lyle, macht es so oder eigentlich, warum habt ihr das nicht schon probiert etc. Also diese externe Beratung teilweise oft.
Ja.
Und unabhängig davon, ob jetzt die Band selber sich beim Management bewirbt oder anfragt oder das Management sagt, hey, junge, neue Band, ist jetzt cool, wollen wir was machen? Was bedeutet das dann, wenn die Band jetzt zu einem Management geht? Also was sind so die Do's und die Don'ts? Was macht ein Management? Was macht ein Management nicht? Wie groß ist da die Bandbreite? Weil zwischen Coaching, Mentoring, Management, Booking, Agentur, Label, seine äußeren Begriffe, wirft man schnell um sich. Was ist dann so? Also ganz konkret, was kann man sich von einem Management erwarten oder was nicht?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich das ja tagtäglich immer wieder erfahre, dass die Erwartungshaltung, ich habe jetzt ein Management ins Rennen von Server, einfach nicht stimmt. Ja. Ein Management kann man, um das plakativ zu machen, ansehen als ein weiteres neues Bandmitglied, was halt gewisse Dinge abnehmen kann, aber auch nicht muss. Und was man auf jeden Fall nicht glauben darf, ist, jetzt habe ich ein Management, jetzt spiele ich ab sofort 50 Gigs mehr im Jahr und habe die dreifachen Gagen und spiele jetzt die besten Support-Slots und. Das ist von so vielen Faktoren abhängig. Und ein Management kümmert sich um sehr, sehr viele Dinge. Aber man muss halt einfach auch Geduld haben, auch trotz Management, weil letzten Endes ist in der Musikbranche, und das erfahre ich auch jeden Tag, ganz, ganz wichtig, ein gutes Netzwerk zu haben oder aufzubauen. Man muss einmal losstarten und sich mal eingrooven gegenseitig. Wie tickt die Band oder der Artist? Wo fehlt's? Wo müssen wir nacharbeiten? Was können wir jetzt schon übernehmen? Was können wir nicht übernehmen? Es passiert oft so, dass man als Management einfach mal startet und dann draufkommt, okay, der Act, der wächst, das funktioniert. Jetzt braucht man eigentlich einen Booker auch noch dazu, wenn man den intern nicht abdecken kann. Es ist nicht so, dass das Management, wenn es da ist, dann einfach alles erledigen kann in einer gewissen Geschwindigkeit, was sich oft der Artist vorstellt. Ja. Und darum ist es einfach sehr wichtig, diesen Step davor selber mal zu gehen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie schwer es ist, gute Gigs zu kriegen, wie schwer es ist, einen tollen Support-Slot zu kriegen oder sonst was. Weil dann merkt man mal, wie schwierig es auch wirklich ist. Ja. Und man muss einfach schon unterm Strich, und das ist das, was den meisten Artists oft fehlt, dieses gewisse Business-Denken sich auch anzueignen, weil man ist natürlich Künstler, man schreibt seine Songs, das ist ja auf der einen Seite Fluch und Segen irgendwie zugleich, weil man in einem sehr, sehr emotionalen Gefilde unterwegs ist, wo es ja was Wunderschönes ist, über Emotionen Songs zu schreiben und Menschen zu berühren, und das ist ja das, für das man auf der Bühne stehen, und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich es ja selber erleben durfte. Und auf der anderen Seite ist es aber auch Business. Es ist ganz klar ein Geschäft, und das tut mir vielleicht jetzt erlaubt, wenn ich das so sage, aber der Artist kommt oft mit der Vorstellung daher, so jetzt kann ich 90% meines Lebens das tun, was ich am liebsten tue, und zwar auf der Bühne stehen, Menschen berühren, Songs zu schreiben, Songs zu releasen. Es macht aber unterm Strich nur ungefähr 10-15% aus von dem, was ein Artist wirklich machen sollte, trotz Management, weil da einfach so viel dran hängt mittlerweile schon. Social Media, Pressegeschichten, also da ist so viel zu tun, und das, was man eigentlich am liebsten tut, auf der Bühne zu stehen, ist nur ganz ein kleiner Prozentsatz, aber der gibt einem ja genau wieder die Energie zurück und die Bestätigung, warum man es dann letzten Endes macht. Also unterm Strich kann ich sagen, nur weil Management da, heißt das noch lange nicht, das ist jetzt ein Selbstläufer, auf keinen Fall. Das ist ein gemeinsames Arbeiten. Und ich sage nochmal bewusst, ein gemeinsames Arbeiten an dem Projekt. Ja, und da gibt es mal Phasen, da läuft es gut, dann gibt es Phasen, wo es nicht so gut läuft. Und da ist einfach wichtig, jemanden zu finden als Management, der auch neben dir steht, wenn es mal nicht läuft. Das ist ganz wichtig, weil wenn irgendein Act jetzt einen super viralen Post hat, irgendein Song komplett durch die Decken geht, sprich wir diesen Hit-Effekt haben, ist für mich gleichzusetzen wie ein Lotto-Sechser, heißt das noch lange nicht, dass es laufen wird. Und dann ist es, wenn man es jetzt negativ beleuchten will, die Management-Szene, relativ easy, einen Künstler mal gut zu positionieren. Aber ist das Management dann noch da, wenn vielleicht ein halbes Jahr später es einmal gerade nicht so läuft, weil man irgendwie nicht gescheit nachliefern kann? Das ist der viel, viel wichtiger Effekt. Also darum, ich gehe ganz klar mit Rise den Ansatz. Erstens einmal sage ich es ja immer wieder in meinen Stories und in meinen Reels, ich will hier eine Familie bauen, weil ich einfach immer wieder merke, dass so gegeneinander oft gearbeitet wird im Musikbusiness und es gemeinsam einfach viel, viel einfacher ist, weiterzukommen. Und auf der anderen Seite da einfach Hilfestellungen auch zu geben, wo man sagt, okay, Geduld, strukturierter Aufbau, mal klar werden, wer bin ich, was will ich eigentlich erreichen, wer ist meine Zielgruppe, da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, und langfristig mit unseren Leuten zusammenzuarbeiten, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ja, also da habe ich schon einigen Acts auch abgesagt, wo man einfach merkt, okay, ist noch zu wenig weit vielleicht, oder das Mindset ist noch das Falsche, und das ist so ein bisschen mein Anspruch an Rise und meinem Team drumherum.
Ich möchte da nochmal auf eine ganz konkrete Aussage eingehen oder zumindest hervorstreichen, die du gesagt hast, dass ein Management ein Bandmitglied ist, was ich persönlich auch sehr wichtig finde, weil man verwechselt es oft mit, ja, das ist ja der Dienstleister, der macht halt ein paar Sachen, die ich nicht machen will oder vielleicht auch nicht schafft, kriegt vielleicht ein paar Hunderter im Monat und fertig. Und man kann es wahrscheinlich auch gut vorstellen, wenn man am Anfang von so jungen Bandjahren oft sagt, hey, lad mir dann einen Späsel ein, der soll für uns das Management machen und der sollte die E-Mails rausschreiben, damit wir uns mehr auf das Musikalische fokussieren können, was vielleicht so die andere Bandbreite des Spektrums ist, quasi Management ist ein Bandmitglied. Mhm. Aber ich finde es insofern wichtig, weil klar, wie du gesagt hast, es ist eine wirtschaftliche Gedanke. Natürlich, wenn man Management hat, das Projekt wirtschaftlich machen und ein Management denkt hat auch wirtschaftlich, sonst geht es nicht. Gleichzeitig finde ich es interessant, das als Bandmitglied zu betrachten, weil wenn man jetzt als Band ein Bandmitglied hat, macht die Person das, weil sie das Projekt glaubt, nicht damit Geld verdienen will. Natürlich, auf der Bühne stehen ist toll und ist ja eher als Teil der Bezahlung als Haupttätigkeit. Und als Management ein Bandmitglied zu haben, bedeutet, die Person oder die Agentur ist so involviert, dass sie quasi das vorantreiben will, halt weniger mit musikalischem Fokus, sondern mit organisatorischem Fokus. Und langfristig auch dabei ist, egal ob es jetzt gute oder schlechte Zeiten sind, so wie du gesagt hast. Und ich finde, weil oft rede ich mit Leuten, wenn es ums Thema Management geht, und wenn ihr den einen Punkt reinbrief mit, ja, würdest du die Person als Bandmitglied betrachten und sagen, und die Leute oft, na, das ist meine Kunst, mein Projekt, so in der Richtung, die oder der soll einfach so Haken machen und ich überweise ihm halt dann 20% oder mal 700 Euro oder so und fertig. Und da finde ich dann, da verstehe ich schon, dass halt ein Bandmitglied zu sein und unterm Strich auch musikalische Dinge aufzuteilen, obwohl man jetzt kreativ nicht involviert ist, versus das Vertrauen zu geben. Es ist ein beidseitiger Vertrauensvorschuss und zu sagen, du bist Teil von meiner Familie, von meiner Band. Ob wir beide jetzt was verdienen oder davon haben, können wir nur dann in 3 Jahren sagen oder so. Deswegen finde ich das eben so interessant. Ob vielleicht ist es ein cooles Gedankenexperiment, ob man sich auf das einlassen kann oder will als Act, das jetzt wirklich als Bandmitglied komme, was wolle zu bezeichnen. Weil dann merkt man vielleicht schon, ist man so weit oder ist man vielleicht nicht so weit, ein Management zu haben oder nicht.
Absolut. Und was da noch ein wichtiger Punkt ist, der mir gerade einfällt, und das ist leider ein sehr essentieller Punkt, der oft übersehen wird von Artists. Man sieht immer nur, okay, ich habe jetzt dieses Management, der zieht 20%, 25%, 30% von allen Nettoeinnahmen. Aber was man nie vergessen darf, gerade wenn man als Management einen neuen Artist signed, ist es ein irrsinniges Risiko auch von Managementseite, weil man ja oft nicht weiß, wie arbeitet der Artist, wie gut kann man zusammenarbeiten. Wann wird das wirklich monetär auch interessant fürs Management? Man geht ja als Management gerade in der Anfangsphase ein irrsinniges Risiko ein, wenn es jetzt um Unternehmerische geht. Sprich, man wendet Zeit auf, sein Netzwerk auf, Energie auf, man plant, man macht, man tut und da kommt nur lang am Anfang nicht wirklich Kohle rein. Ja? Der Artist sieht meistens nur, ich muss immer 20% abgeben. Aber die gibt er ja nur ab, wann was verdient wird. Also wenn keine Kohle reinkommt und keine Gigs an und irgendwie keine Kooperationen zustande kommen, dann gibt ja auch der Artist dem Management keine Kohle ab, im Normalfall, sondern erst dann, wenn wirklich Geld fließt. Und da muss man aber als Artist einmal so fair sein und sagen, ich schaue mir mal die andere Seite an, mein Gegenüber, sprich das Management, die geben sehr, sehr viel für mich, die investieren sehr, sehr viel Energie, auch mit einem Risiko, dass sie im schlimmsten Fall nichts verdienen. Mhm. Und darum ist es eben auch so wichtig zu verstehen, dass sich Managements im Normalfall immer mal Acts anschauen, wo, sage ich jetzt mal, die Chance, das, was weitergehen kann, irgendwo kalkulierbar und realistisch ist. Aber genau wissen tut man es halt nie. Also es ist schon eine Sache, wo ein Management auch ein Riesenrisiko eingeht. Nicht nur der Artist, ja, weil er macht eh das, was er macht, sondern auch das Management. Und 20-30% ist Standard und ist auch absolut fair. Mhm. Ja, weil da spielt ja viel, viel mehr im Hintergrund noch mit, was Artists ja oft gar nicht so sehen, wie viel Termine, Telefonate, Gedankenschmolz da reinfließt in so ein Projekt, bevor irgendwas für den Artist einmal sichtbar wird. Und für einen Artist ist es ja meistens, ja, wie viele Gigs habe ich mehr wie letztes Jahr? Mhm. Ja. Aber da ist halt immer die Grundsatzfrage, willst du die gleichen Gigs spielen wie letztes Jahr, wo du halt vor 10, 15 Leuten gespielt hast? Oder wollen wir jetzt Richtung 100er Venues gehen oder 200er Venues und verdienen damit einfach mehr Geld? Und da ist auch, was diese Prozentsatz angeht, den man an einem Management abgibt, ich kann natürlich jetzt 5% abgeben von 1.000 Euro, die ich heuer verdient habe, oder ich gebe 30% ab von 200.000 Euro, die ich verdient habe. Die Frage ist immer, würde ich diese 200.000 Euro verdienen können, diesen Umsatz generieren können, ohne dass mir wer dabei hilft? Dann brauche ich kein Management.
Ja.
Funktioniert aber meistens nicht. Ja. Mhm. Oder ich sage, okay, die 200.000 Euro Umsatz hätte ich nie gemacht ohne dem Management. Und dann hat das Management natürlich ein Anrecht auf eine gewisse Prozentzahl an einer Beteiligung, was es ja letzten Endes ist. Und ich sehe ein Management auf keinen Fall als Dienstleister. Wenn jetzt sage, ich will jetzt eine Promotion-Firma engagieren, die jetzt meine nächste Single promotet, dann ist das ganz klar ein Dienstleister. Kriegt Summe X für nächsten Song. Aber ob es funktioniert oder nicht, wissen wir aus der Praxis, dass das sehr oft auch nicht funktioniert. Mhm. Ja. Management ist kein Dienstleister. Management ist ein Partner, ein Geschäftspartner. Ja. Und im besten Fall, wenn das so harmonisch ist, sogar ein fiktiver Teil der Band, wo man einfach gemeinsam an dem Projekt arbeitet, in jede Richtung. Also wenn man so die großen Acts anschaut, die es auf dieser Welt gibt, wo man von Millionen und Milliarden und Umsätzen sprechen, liegt es ganz klar auch zu einem riesengroßen Teil an einem perfekten Team, die sie um sich haben. Und das sind alle gleichwertig, oft. Ja.
Gutes Beispiel, Taylor Swift.
Ja.
Selbst ihre Trucker kriegen extreme Boni.
Genau.
Was ich sehr smart finde, natürlich kann sie das auch leisten, aber rein von einer
Es geht um eine Wertschätzung.
Genau, rein von der Wertschätzungsebene. Genau. Die arbeiten für die Taylor Swift nicht, weil sie Geld verdienen, sondern weil sie es wollen. Weil das Geld haben sie ja schon verdient. Die können sie ja, wenn sie wollen, jetzt zur Ruhe setzen mit dem Bonus. Genau.
Wir wollen alle, wir Menschen wollen alle Teil von etwas sein. Das ist dann auch übrigens bei Fans nichts anderes. Die Fans wollen Teil von dir sein, von deiner Band sein. Und wenn man das ausleben kann und aufbauen kann, dann hast du eine schöne, geradlinige, sich gut anfühlende, homogene Geschichte. Natürlich, es dauert, ja, bis man das richtige Team zusammengestöpselt hat, sage ich jetzt einmal. Aber auch da kann das Management einfach helfen. Ja. Was braucht das Projekt und was passt zu dem Projekt? Und dem Ganzen muss man Zeit geben. Ja. Also ich habe mit Bernhard Speer mal gesprochen gehabt, den habe ich privat getroffen und habe gefragt, naja, wie lange hat es denn gedauert? Das hat 10 Jahre gedauert, bis es dann irgendwann funktioniert hat. Und wenn man nicht bereit ist, wirklich 10 Jahre zu investieren in sein Ziel, dann, ja, dann bleibt man Hobbymusiker, was auch okay ist. Vollkommen okay. Aber wenn ich den professionellen Weg gehen muss, muss mir bewusst sein, dass das einfach ein langer, steiniger Weg wird. Okay, man kann vielleicht ein Glück haben, dass ein Song durch die Decke geht, aber dann ist die Schwierigkeit oft, dieses Level dann zu halten.
Ja. Oft, wenn er vorher keine Basis ist, bringt mir der Hit per se nichts, weil ihr dann, ich steige zwar höher ein, aber ich falle dafür umso tiefer. Und oft ist es auch dann Grund, warum dass manche Leute einfach One-Hit-Wonder werden oder bleiben.
War voll bei uns damals beim Song Contest, ja. Mhm. Also wir waren relativ schnell auf einen Haufen geworfen mit einem Song. Das hat dann irgendwie zufällig funktioniert, war jetzt kein Hit, ja, aber es, trotzdem hat es uns die Türe geöffnet zum Song Contest. Wir haben aber null Plan gehabt. Mhm. Wir haben überhaupt nicht gewusst, wer wir sind, wo wir hinwollen. Na, nona, nett ist das Projekt am 3-4 Jahr nach dem Song Contest einfach war tot. Ja, weil es keinen Plan gegeben hat, keine Struktur, nichts. Und das ist das, wo ich sage, das ist für einen Artist heute viel, viel wichtiger, diese Basis mal zu erarbeiten. Das kann ein halbes, dreiviertel Jahr dauern, bis ich das einfach definiert habe für mich als Artist. Im besten Fall gemeinsam im Management oder mit einem, der einem da coacht. Und dann loszugehen, weil dann weiß man einfach ganz klar, wo die Reise hingehen könnte. Anstatt nur immer auf irgendwelche Inputs von außen zu reagieren. Und das ist gerade in Zeiten von Social Media sehr, sehr gefährlich. Mhm. Ich sehe es immer wieder, Artists schauen hauptsächlich, was machen andere Artists. Jetzt hat der andere den viralen Post mit dem und dem, jetzt mache ich genau das Gleiche. Das funktioniert nicht. Mhm. Das kann nicht funktionieren. Ja, weil nur weil es bei dem oder der funktioniert hat, warum soll das automatisch dann bei mir selber auch funktionieren? Also gerade dieses Trendhopping. Ja, was der neue Trend und jetzt springe ich gleich auf und mache das Gleiche. Da ist gescheit, ich muss nicht.
Das ist man sieht eine Welle, versucht auf der Welle zu reiten. Genau. Die Welle ist aber schon vorbei, also auch der Peak. Ich kann maximal von dieser Nachflut noch ein bisschen was mitnehmen.
Wenn es gut geht.
Ja. Wenn es gut geht. Mhm. Oder halt, ich habe es verpasst und fahre dann tief ins Wasser.
Ja, richtig. Und die wird grundsätzlich immer genau das machen, was die anderen nicht machen. Das ist ja auch so ein. Wann release ich einen Song? Ja, am Freitag. Na, warum am Freitag? Ja. Machen alle. Es werden jeden Freitag hunderttausende Songs hochgeladen. Warum soll irgendwie einer dann für meinen Song interessieren? Ich mache genau einen umgekehrten Weg zu gehen. Mache ich es am Montag. Nicht, weil es alle machen. Natürlich, da gibt es einen Haufen Zugänge und jeder sagt, so muss man es machen. Und so ist, nein. Ich sage auch, das Thema Spotify ist eigentlich irrelevant. Ich brauche 100.000 Streams, damit ich mir monatliche Streams, damit ich mir meine Miete leisten könnte, rein rechnerisch. Es wäre viel gescheiter, den Weg zu gehen, zu sagen, wie baue ich mir meine 500 bis 1.000 Fans auf, wo jeder bereit ist, innerhalb von einem Jahr 100 Euro für mich auszugeben. Ein Konzertticket, irgendein Merchandise-Produkt oder sonstiges. Dann habe ich nach Adam Riese 100.000 Euro Umsatz gemacht. So, das ist Faktum. Mhm. Die Streams kommen dann dazu, aber ich kann gerade beim Thema Spotify, was halt einfach 0,003 Cent pro Stream zahlen, die Karriere auf das aufzubauen, damit irgendwann mal viel Geld zu verdienen, ist wie Lotto spielen. Mhm. Ja, wenn ich natürlich die Fanbase aufbaue und können wir wieder zurück zu Taylor Swift gehen. Taylor Swift ist nicht nur eine gute Künstlerin, die hat es einfach geschafft, eine Welt zu kreieren. Also brauchen wir nur dran denken, jeder will ein Teil von Swiftie sein und dies, das, jenes. Das hat nicht immer nur mit ihrer Musik zu tun. Das muss man ganz klar sagen. Das hat mit ihr als Person zu tun, das hat mit ihrer als... sie hat eine Welt geschaffen. Das haben andere Künstler auch geschafft, aber weil wir gerade von ihr gesprochen haben. Und dann kannst du das monetarisieren. Ja, monetarisieren heißt immer, okay, was mache ich jetzt mit dem, was da ist? Ich habe meine 500 Follower, meine 1000 Follower, egal wie, oder meine 10.000 Follower, wie kann ich das jetzt so aufbauen, dass ich daraus Umsatz generiere? Mhm. Ja, und da gibt es halt viele Wege und Dinge, die man machen kann.
Ich würde aber, wenn es ein bisschen off-topic ist, kurz in diesem Branding-Ding drinnen bleiben, weil es, glaube ich, auch einfach sehr wichtig ist und tolle Gedanken sind, die man sich mitnehmen kann. Musik ist eine Ware und gute Songs ist das Mindeste, das ist die Einstiegshürde. Die
Basis, genau.
Beispiel: Nike verkauft auch nicht Schuhe, Nike verkauft ein Lebensgefühl von Sportlichkeit und die Schuhe sind der Weg dorthin. Und als Artist verkauft man auch Gefühle und ein Lebensgefühl oder ein Teil einer Familie, eines großen Ganzen zu sein. Und Musik ist nur, unter Anführungszeichen, der Weg dorthin, wie die Leute dorthin kommen.
Ein Vehikel, ja.
Genau. Und nur um jetzt ein Sarkasmus-Schild hochzuhalten, weil du vorher über Spotify geredet hast, wie, du sagst, es ist nicht wichtig, 3 Stunden zu investieren, Playlist-Kuratoren zu pitchen und dann irgendwo vielleicht 50 Streams mehr zu haben?
Finde ich ganz klar irrelevant. Mhm. Es ist vollkommen irrelevant, mich auf das zu konzentrieren. Ich sollte mich viel, viel mehr darauf konzentrieren, zu sagen, okay, ich habe heute Möglichkeiten, die ich jetzt zum Beispiel vor 25 Jahren nicht gehabt habe. Social Media. Ich kann hier kostenlos, muss man ganz klar sagen, außer ich schalte irgendwann einmal Werbeanzeigen, aber grundsätzlich kostenlos Millionen von Menschen erreichen. So, und jetzt muss ich aber mal klar werden im ersten Schritt, welche Menschen will ich denn erreichen? Und da reden wir jetzt nicht von Männchen oder Weibchen zwischen 18 und 25, sondern wie dick diese Zielgruppe wirklich? Ja, was denkt die, was fühlt die, wo haltet sich die auf und so weiter? Muss schauen, dass ich mir hier einfach diese Fanbase erarbeite. Ich habe das nur bei Volkshilfe so ein bisschen beobachtet. Die wurden unzählige Male von Ö3 abgelehnt. Mhm. Ja, die haben getan, bis irgendwann einmal diese Crowd einfach so groß geworden ist, diese Fanbase so groß geworden ist. Und dann passiert schon ein Effekt, der unsichtbar ist, der dann einen gewissen Druck ausübt, auch auf Radiostationen und so. Ja, jetzt dann läuft es halt irgendwann einmal in die Schiene rein, ja, jetzt müssen wir spielen. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich Andreas Gabalier anschaue, der wird bis heute nicht wahrnehmbar auf Ö3 gespielt und füllt trotzdem Stadien und Hallen mit Tausenden von Menschen. Ja. Aber warum? Weil er eine Marke ist.
Es ist auch etwas, was man regelmäßig in unterschiedlichen Kontexten sagen, was auch wichtig ist. Dieses Thema, was ist für mich erfolgreich sein, ist halt sehr präsent. Wenn für mich ein Radiohit Erfolg bedeutet, dann kann er nur Millionen Fans haben, dann werde ich nie glücklich werden.
Genau.
Und die Gabalier, dem ist es scheißegal, ob der jetzt irgendwo läuft oder nicht.
Richtig.
Aber das ist halt leider das Trügerische, dass man sich, wo wir wieder beim Vergleichen sind, man vergleicht es immer mit etwas, was schon viral oder Hit ist und äfft es danach. Man sieht immer seit ein paar Tagen, man sieht aber nicht, dass Volkshilfe jahrelang vorher durch Städte für lau getourt ist. Genau. Man sieht immer Heimkunst, man sieht nicht, dass die 10 Jahre vorher probiert haben.
Genau.
Man sieht immer Cordula Grün, man sieht nie, dass der Josh vorher im Gürtel für lau gespürt hat.
Genau.
Und dann fängt man zum Vergleichen und das ist halt schon etwas, sage ich jetzt mal, toxisch. Kann man machen, aber dann vergleicht man halt mit Thema Lottogewinn. Dann ist es so ein wie im Vergleich mit Mark Zuckerberg, der gehört hat und wie halt gleich mal eine coole Homepage und ein cooles Tech-Imperium aufbauen, macht auch keiner.
Richtig. Ich empfehle zum Beispiel meinen Artists, egal ob die Gesignten oder die Mentoring-Artists, entfolge mal allen Musikern auf Instagram. Mhm. Schau dir nichts mehr an, was die anderen machen, weil es irrelevant ist. Weil das kann wahnsinnig viel Stress bringen, das kann wahnsinnig viel Druck bringen, weil man hat dann immer so ein bisschen das Gefühl, na, warum ist der schon weiter als ich, der singt doch gar nicht so gut wie ich oder die Songs sind ja viel beschissener wie ich, Release und so weiter. Das bringt alles gar nichts, null. Also entferne die Alpen. Ich sage immer, so ein gutes Fieberthermometer ist, wenn ich aus der App wieder rausgehe und mich gut fühle, passt eh alles. Aber wenn ich irgendwie so ein bisschen Struggle dann spüre oder mehr Druck spüre, dann sollte man sich überlegen, was habe ich mir jetzt gerade für einen Content reingezogen und diesen Content dann wirklich bewusst verhindern, weil er den nicht weiterbringt. Ja.
Das sind also Gründe, da können sich Leute glücklich schätzen, die Management haben und dich aktiv darauf hinweisen und eben diese Tipps preisgeben und sagen, hey, ich merke, du bist jetzt schon so down, bitte machen wir das oder probier das aus.
Richtig, genau.
Da sind wir schon sehr in der Praxis. Vielleicht wollen wir ein bisschen von diesen, jetzt waren wir schon sehr im Mindsetting drinnen und im Theoretischen. Vielleicht gehen wir auch ein bisschen in die Praxis rein, weil abseits von einer E-Mail-Adresse im Impressum, wo Management steht, ist ja der Berührungspunkt für so die Öffentlichkeit oder für Newcomer-Artists mit dem Management eigentlich nicht gegeben. Die wissen ja eigentlich nicht, was macht de facto ein Management für mich. Vielleicht kannst du da von deinem bisschen Berufsalltag oder von deinen Doings sagen, was ist etwas, was ein Management macht, damit man auch einfühlen kann als Artist. Ist es etwas, was ich brauche oder eh schon tue, oder ist es noch so weit weg, dass es eh irrelevant für mich ist?
Ich sehe das wahrscheinlich auch teilweise ein bisschen different zu anderen Managements, weil ich einfach auch aufgrund dieser über 15-jährigen Privatwirtschaftsthematik da einen anderen Zugang dazu habe. Weil letzten Endes, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen brutal und fühlt sich nicht gut an, ein Artist oder ein Projekt ist letzten Endes ein Produkt.
Ja.
Ja. Wie ein Lockenwickler, wie ein Staubsauger, wie ein Auto, egal was, es ist ein Produkt, das es gilt zu vermarkten. Also sprich, sichtbarer zu machen, Reichweite zu generieren und auch die Wertigkeit dieser Marke Step by Step nach oben zu bringen. Unter Wertigkeit verstehe ich ganz klar, am Anfang habe ich 500 Euro pro Gig und wenn es gut geht, habe ich halt 120.000 Euro pro Gig. Ja. Und ein Management ist auf jeden Fall dafür da, gemeinsam mit dem Artist, mit dem Act, mit der Band ein Konzept zu entwickeln, wie wollen wir das Ganze sichtbar machen? Mit welchen Farben, mit welcher Außenwirkung, was für Thematiken wollen wir angehen? Und da spreche ich jetzt nicht von den musikalischen Thematiken, sondern auch das, was du dann als Person von dir gibst, weil Menschen folgen immer Menschen. Menschen folgen nicht einem Produkt, sondern es muss irgendwo, wie du eh schon gesagt hast, emotional triggern. Und emotional triggern kann ich halt nur, wenn ich mich auch menschlich gebe. Mhm. Ja, oder eine Kunstfigur schaffe. Das ist natürlich auch möglich. Ja, aber dann muss die so autark sein und so catchy sein, dass auch Emotionen entstehen. Und der Management ist dafür da, einfach auf dieser Reise beratend an der Seite zu stehen, mitzuentwickeln, Inputs zu geben und zu sagen, okay, schau, weil das Management ja im besten Fall eine andere Sichtweise wie die Band selbst hat oder der Artist, weil der Artist sehr in seiner Kunst steckt natürlich, aber das Management ist ja so ein bisschen von außen auch beleuchten kann mit emotionsloser Sichtweise. Ja, heißt nicht, dass man nicht Emotionen als Management entwickelt fürs Projekt, aber er steckt natürlich emotional nicht so drinnen wie der Artist selbst, klarerweise. Da mal beratend an der Seite zu sein. Auf der anderen Seite dann natürlich Netzwerkkontakte aufzubauen, um Sponsoren zu generieren, Konzerte, tolle Kooperationen einzugehen. Dann ist auch sehr wichtig das vertragliche Thema, also dass ein Management im besten Fall auch alle vertraglichen Dinge immer überwacht, mitgestaltet, im besten Fall dann auch für den Artist signed, um da immer das Maximum rauszuholen. Es geht immer darum, wir wollen das Maximum für den Künstler rausholen, egal um was es geht. Natürlich dann auch zu schauen, okay, was macht Sinn als nächsten Step? Ja, also auch wirklich klare Zielsetzungen auszuarbeiten, eine Roadmap auszuarbeiten, wo man sagt, wo wollen wir hin die nächsten 6 Monate? Was wollen wir erreichen? Wie wollen wir es erreichen? Fühlst du das für dich, lieber Artist, gut an oder nicht? Es soll ja immer ein Wechselspiel sein. Es bringt nichts. Es gibt, wer es letztes gesehen, eine tolle Dokumentation auf Netflix über Westlife. Mhm. Und wenn man sich das anschaut, wie das Management oder der Manager eigentlich damals gearbeitet hat, ist das eigentlich wirklich brutal. Weil damals war die Zeit, wo du halt schauen musstest, in die Presse zu kommen. Da hat es eben Social Media und das ganze Zeug noch nicht gegeben. Und der hat der Presse wirklich Geschichten verkauft, die gar nicht gestimmt haben. Mhm. Nur damit man Aufmerksamkeit kriegt. Und das finde ich halt nicht den schönen Weg, weil du machst damit natürlich diese Persönlichkeiten hinter dem Produkt, sprich der Act selbst, da kannst du komplett knicken. Ja, also auch emotional. Also da ist einfach sehr wichtig, einen offenen, fairen Kontext zu haben mit dem Artist und gemeinsam eben diesen Weg zu gehen. Mit allen Hürden, mit allen Steinen. Da kommen verdammt viele Steine. Wir wissen ja eh alle, wie es ist. Ja, das wird da jeder für sich selbst da spüren. Und da ist es wichtig, einfach eine Schulter zum Anlehnen zu haben, aber auch da zu sein, wenn der Artist mal abdriftet in irgendeiner Richtung. Worst case, fahr mal irgendwie die Drogen immer mehr werden, ja, das als Management da zu stehen, zu sagen, so jetzt ist Stopp, das geht in die falsche Richtung. Also da wirklich auch wie eine Familie ein bisschen aufzupassen, dass das alles im Rahmen bleibt, wo man hin möchte. Und das ist für mich so, sind diese Kerndinge, ja, und einfach Institutionen und Dienstleister miteinander zu verknüpfen, die das Projekt braucht. Sei es nur Beispiel, so Next Step, jetzt brauchen wir wirklich eine gute Booking-Agentur, die uns die Gigs bringt, ja, weil wir es alleine nicht mehr schaffen, weil wir einfach die Kontakte auch vielleicht nicht haben. Ja, gerade wenn man sagt, man will von Österreich nach Deutschland gehen, da brauche ich natürlich jemanden, der sich dort in diesem Markt gut auskennt und gut vernetzt ist. Es ist leider wie überall im Leben, egal um was es geht, immer eine Frage der Qualität des eigenen Netzwerkes, was man hat. Es ist halt leider so.
Ja. Und idealerweise ist man als Management ja schon etwas erfahrener oder im Business, dass man schon Teil von dem mitbringen kann.
Erstens das. Und was ein großer Vorteil dann schon ist von einem Management, der geht ja viel nüchterner in Gespräche rein. Weil der Artist will natürlich jetzt den Slot am Donauinselfest spielen. Ganz klar.
Ja.
Weil das einfach sich in der Vita gut macht und in der Band Vita gut macht. Und man driftet als Artist gerne in diese Bittstellung. Bitte, bitte, bitte darf ich. Ja? Mhm. Ich möchte es unbedingt. Ich träume schon mein Leben lang. Und das. Und das ist oft nicht klug, weil es ist auch ein Unternehmen der Veranstalter und er will genauso schauen, passt es nicht. Und wenn man da auf einer Business-Ebene ganz klar verhandelt und spricht, in einer netten, sympathischen Art und Weise, wirkt das ganz anders. Und oft ist es natürlich auch so, dass es viel professioneller wirkt, wenn ein Management sich vor den Künstler stellt, für den Künstler den Deal aushandelt, als wenn es der Künstler selber macht.
Mhm.
Ja, was natürlich auch schon, aber am gewissen Level, ein Zeichen von Professionalität ist, die man selbst als Artist in das Projekt reinlegt, wenn man sagt, okay, ich habe auch ein Management, das kümmert sich jetzt mal so als Abwehrmauer vor mir mal um die wichtigsten Dinge. Ja.
Was ich da hervorheben möchte, was ich super wertvoll finde, ist eben diese Zweiseitigkeit. Einerseits, dass das Management operative Dinge erfüllt und einfach Wissen und Netzwerk mitbringt und abarbeitet und eben nüchtern E-Mails und Booking-Requests beantworten kann. Aber gleichzeitig diese emotionale Arbeit da leistet, dieses, hey, wie fühlst du das an? Geht sich das aus? Hey, ich habe gemerkt, du hast jetzt schon zwei Gigs irgendwie ein bisschen beschwipst gespürt. Hat das einen Grund? Reden wir drüber oder willst du das? Das, was man eigentlich auch normalerweise bei Mitglied tut, wenn man sagt, hey, Havra, das ist das letzte Solo zum dritten Mal verschissen, weil du beim Bier zu viel gesoffen hast, ist ja was man im Bandalltag ja oft macht.
Ja, ja.
Idealerweise, dass man einfach drüber redet, ganz wertschätzend und sagt, hey, voll cool, wenn das unser Vibe ist, machen wir das. Aber eigentlich haben wir gesagt, bei der letzten beim Meeting, wir wollen das nicht, dass man sich da einfach ein bisschen zusammenreißt und sich gegenseitig am Riemen nimmt und sagt, hey, wir verfolgen da etwas Größeres, das geht nur so, dann bleiben wir bitte alle am Ball. Was sicher etwas ist, was man von einem Management jetzt nicht wirklich oft erwartet oder sich vorstellen kann, dass es ist, wenn man sagt, immer Management, schreibe E-Mail hin, kriegst du Antwort oder Ablehnung und fertig und das ist es und macht eigentlich nur das. Aber eben, dass diese zweite Ebene überhaupt existiert, ist, glaube ich, sehr wertvoll, dass man das einmal platzieren kann.
Die ist fast wichtiger wie alles andere, ja, weil wir sind alle Menschen, wir haben mal Hochphasen, wir haben mal Downphasen und ich erlebe es ja tagtäglich. Beim anderen kriselt es wieder mal in der Beziehung und da ist einer down. Also man ist Psychologe, Business, Partner, Stratege, Verhandler, eigentlich alles in einem. Und mittlerweile ist bei uns wirklich so, dass wir mit unseren Exklusiv-, aber auch mit dem Mentoring-Artist wirklich schon freundschaftliche Ebenen haben. Weil es einfach darum geht, auch als Mensch zu wachsen, als Mensch unterstützend einzugreifen und zu sagen, schau hoch zu, mir ist das gerade aufgefallen. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Ich spüre, es geht da nicht gut, komm, rennen. Das ist super wichtig, ja, dass man da jemanden aus dem Geschäft, den man hat natürlich im Normalfall eh Partner oder Familie und so, aber die haben ja oft keine Ahnung, wie das Geschäft funktioniert, weil es ist einfach richtig ein hartes Business. Und da hat man dann oft niemand wirklich, mit dem man reden kann. Und da ist, wenn man ein gutes Management hat, einfach super wichtig, wo man einfach einmal einen Abend nicht über die Musik redet, sondern einfach sich mal zusammensitzt und sagt, hey, wo struggles denn gerade? Ja, warum bist du gerade so ängstlich oder warum bist du gerade so gestresst oder warum überforderst du dich selber gerade mit deinen Erwartungen und so weiter? Dass man das immer so ein bisschen ins Lot kriegt. Und umso mehr Artists man als Management natürlich gesigned hat, umso spannender wird das Ganze, weil du hast jeden Tag irgendwie 17 verschiedene Thematiken. Jeder tickt anders, jeder Mensch ist anders, jeder ist ein anderer Menschentyp. Da bedarf es extrem viel Feingefühl auch von Managementseite. Mit welchem Artist oder mit welchem Bandmitglied rede ich wie? Weil jeder will es irgendwie anders haben. Und das ist gerade für ein Management sicher oft die größte Herausforderung. Man, natürlich kann man drüber fahren und sagen, ist mir wurscht, das ist jetzt einfach so. Aber so dick ich persönlich nicht. Es geht immer um eine Wertschätzung und ab und zu vergreift man sich mal im Ton. Ja, das sind Fehler, die Menschen machen. Aber dann die Größe zu haben und zu sagen, okay, war nicht okay, reden wir nochmal drüber und dann passt sie auch meistens wieder. Mhm.
Gleichzeitig denke ich mal, und vielleicht spricht da eher der Junior Management oder der angehende Manager in mir, dass es volles, tolle Learning ist, wenn man unterschiedliche Leute redet und sagt, hey, ich habe gestern mit Artist XY geredet, da haben wir das, bin ich auf das draufgekommen oder das und das ist rausgekommen, hey, vielleicht können wir das bei dir ausprobieren.
Richtig,
vielleicht,
ja.
Vielleicht fruchtet das oder irgendwo. Also natürlich ist, stelle mir anstrengend vor, je mehr Artist man hat, das alles im Überblick zu haben und
schwierig,
da, das zu merken, aber gleichzeitig, ey, wie du sagst, ist eine Familie und in der Familie hat jeder sein eigenes Backel und anderer sieht es einfach oder tut sie leichter und wenn man dann miteinander redet, kommt man schneller mal vielleicht auf Lösungen.
Ja, und das ist ja gerade, wenn man mehrere Artists hat, das ist ja bei uns auch nichts anderes, muss man echt immer wieder so ein bisschen an die Artists auch appellieren, weil jetzt der andere hat jetzt irgendwie gerade einen Support Slot dann tollen kriegt und kommt beim anderen schon auf, na warum, den hätte ich eigentlich auch gern gespielt und so, das ist super schwierig, das in Balance zu halten. Aber ich sehe es für mich persönlich halt immer so, wenn ich jetzt 4, 5, 6, 7, 10 Artists habe, wenn einer aufpoppt und durch die Decke geht, zahlt das auf die restliche Mannschaft ein. Mhm. Weil du wirst natürlich auf einmal das Management anders wahrgenommen, du kommst wieder zu neuen Kontakten, die dann viel größere Dinge ermöglichen. Und das ist natürlich auch im Business so, die haben den einen Eck, der hat schon so super funktioniert, wen haben die denn noch? Mhm. Da kann man drauf vertrauen, die haben professionell gearbeitet, da hast du immer Rückantwort gekriegt. Also das muss man schon, das Thema Ego ist halt ein Riesenthema bei Artists, weil ich war es ja von mir damals noch, wie ein Musiker, und ich schließe mich da heute immer noch ein, irgendwo haben wir schon alle ein bisschen einen Clasher. Ja, weil sonst würden wir ja das nicht machen. Ja. Und es hat sehr oft mit Selbstwert zu tun, es hat sehr oft mit Bestätigung auch zu tun. Es ist das Thema Ego und Selbstwert grundsätzlich ein bisschen ein schwieriges Thema in der Branche, ja. Weil sonst wäre ich nicht Künstler, ja. Also das ist bei sehr vielen einfach eine Triebfeder. Natürlich, man hört dann, ja, ich mache das nur wegen der Musik. Ja, aber was gibt da das Ganze? Ja, also ich gehe halt dann gerne ein paar Schritte tiefer. Und da muss man schon lernen, als Artist nicht immer alles gleich persönlich zu nehmen, sondern das einfach sich immer mehr und immer mehr in dieses Business-Mindset reinzuarbeiten, damit man das nüchtern betrachten kann. Und das ist oft sehr schwierig für Künstler, ja.
Wenn wir da schon beim Thema sind, vielleicht biegen wir kurz hier die Konfliktebene ab. Etwas, wo ich weiß, dass viele Leute Angst haben in Bezug auf Management, aber etwas, was man auch im Bandalltag oft kennt, dass eine Person sagt, ob es jetzt ein erfahrenes Bandmitglied oder eben ein Management ist, hey, ich habe das Gefühl, das und das wird funktionieren oder probieren wir das aus oder ich weiß, das braucht man, das ist gerade wichtig und andere Person sagt, fühle nicht oder will nicht oder irgendwie mag ich nicht oder keine Ahnung und blockt halt ein bisschen ab oder redet halt dagegen. Und da kommen halt sehr schnell die sachliche oder die Erfahrungsebene auf die emotionale Ebene oder dieses Verlustthema, dieses Uneinigkeitsthema. Und da würde mich interessieren, was so deine Erfahrungen vor allem als Management sind, die man auch allgemein in den Bandalltag mitnehmen kann.
Also ich glaube, dass mal Konflikte sehr normal sind, weil wenn mehr wie zwei Menschen in einem Raum sind, kann einfach schon ein Konflikt entstehen. Aber was ich halt auch in meinem Leben gelernt habe und das immer wieder versuche, auch wir haben immer wieder mal Konflikte, wir haben immer wieder mal Themen, über die man einfach mal diskutiert, aber ich versuche halt immer, und das kann ja nur jedem Artist mit an die Hand geben, das ist oft sehr, sehr schwer, aber einfach mal versuchen, den anderen zu verstehen, warum er gerade so reagiert. Hat ja einen Grund. Und wenn ich mal dieses, ich verstehe dich eigentlich, plakatives Beispiel, hat jetzt mit Musik nichts zu tun, aber ich habe natürlich auch als Privatperson so meine Ecken und Kanten, wie es jeder Mensch hat, und manche Dinge gingen meiner Frau massiv am Arsch. So. Früher war ich immer so auf Abwehrhaltung und du gehst mir am Nerv und dies, das, jenes. Mittlerweile bin ich auf einem Niveau, dass ich sage, okay, ich verstehe sie grundsätzlich, worum ihre das am Nerv geht. Was das Ganze schon einweicht und ich ganz anders mit ihr umgehen kann und sie mit mir umgehen kann. Das ist in einer Band oder in Freundschaften ja nichts anderes. Der eine hat die Vorstellung, der andere die. Da muss man mal versuchen, okay, ja, ich verstehe die eigentlich. Wo finden wir jetzt unseren Mittelweg? Und einfach, wenn einem was ärgert oder wurmt, so schnell wie möglich aussprechen auf respektvolle Art und Weise, weil umso länger dieses Thema im Bauch drinnen liegt als Stein, umso größer wird der Stein und irgendwann macht es halt so einen Clasher, dass es im schlimmsten Fall nicht mehr revidierbar ist. Also immer den Kontext zu suchen und immer zu schauen, wenn ich mit einem speziellen Bandmember ein Problem gerade habe, weil aus irgendeinem Grund das auch nicht vor der anderen restlichen Gruppe zu kommunizieren. Einfach mal einen Moment zu suchen, wo man alleinig ist unter vier Augen. Ich weiß, es kann oft sehr, sehr emotional werden und dann sagt man was, was man eigentlich nicht sagen wollte. Aber immer in den Konflikt auch gehen, also auch lernen, Konflikte zu lösen, ist super wichtig, wenn man langfristig erfolgreich gemeinsam einen Weg gehen möchte.
Ja. Vor allem, ich glaube, das haben wir auch schon mehrmals in anderen Episoden gesagt, dass Konflikte an sich ja nicht schlimm sind. Das ist immer eine Möglichkeit.
Sein Wachstum.
Zum Wachstum. Schlimm ist nur, wenn man das blockiert oder aus dem Weg geht. Oder wenn es halt dann natürlich irreversibel wird. Oder halt natürlich dann im schlimmsten Fall zu einer Trennung führt. Was natürlich schmerzhaft ist, aber langfristig, wenn es den Personen dann besser geht, auch gut. Und ich glaube, es ist eh wichtig, was du gesagt hast, dieses Verstehen, woher kommt's, was geht dem Gegenüber vor, und dann geht es halt unter Anführungszeichen nur darum, ist der Lösung zum Konflikt, überschreite ich eine Grenze, ist es ein Bedürfnis oder ist es ein Ego?
Absolut.
Und letzteres ist natürlich breit gegriffen, weil für den einen ist das eine Grenze, für den anderen ist es ein Bedürfnis oder ein Wunsch. Wo fängt das an, wo hört das auf? Aber ich glaube, wenn man das einmal analysiert und sagt, vor allem, es geht um ein größeres Ganze, es geht nicht nur um mich und meine Rolle in dem Projekt, sondern um das Projekt grundsätzlich, kommt man wahrscheinlich schnell mal drauf, okay, da werden Erwartungen nicht ausgesprochen oder nicht erfüllt oder irgendwer wurde irgendwo anders freundschaftlich verletzt und das kommt jetzt in eine Band-Ebene rein, was auch natürlich logisch ist, wenn man oft Zeit miteinander verbringt, aber gleichzeitig auch nicht Platz haben sollte dann.
Absolut richtig. Ich sehe das zu 100% so. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit ein grundsätzliches gesellschaftspolitisches Problem, dass wir einfach ein bisschen, also wir haben es gar nicht mitgekriegt, als Gesellschaft dort ein bisschen hinerzogen worden sind, so in dieses leicht Egoistische hineinzufallen. Und ich glaube, es ist einfach an der Zeit, dass man mit ein bisschen zusammenruckt und sagt, okay, es geht ums große Ganze. Ja, es ist jetzt egal, um was es geht. Und gerade in einer Band immer das große Ganze zu spüren, ja, und zu sagen, wo wollen wir alle gemeinsam hin und verhalte ich mich jetzt gerade so, dass es auf dieses Endziel einzahlt oder eben nicht. Und worst case muss man halt auch jemanden mal aus der Band rausschmeißen, wenn jemand einfach das über Monate, Jahre nicht so sieht. Weil das zieht runter, das blockiert. Und darum ist es, glaube ich, wichtig, immer wieder die Gespräche auch zu suchen innerhalb der Band und einfach immer wieder mal gemeinsam Lösungen aufzuzeigen und das, was man auch bereit ist, mal zu sagen, okay, ich habe jetzt meinen Kopf nicht durchgesetzt, aber ja, so wie wir es jetzt machen, zahlt unserem Ziel ein und dann ist es gut. Ja, man muss ja nicht immer recht haben.
Ich würde vielleicht nur ein kleines Fass am Ende aufmachen, vor allem wenn es um Verträge geht. Nicht nur die Verträge, die man als Management abschließt gegenüber Dritte oder andere Dinge, sondern diese Ambivalenz zwischen dem Management denkt, handelt wirtschaftlich, aber auch ist Bandmitglied und ist interessiert an dem Projekt und an das, was dahinter steht. Gleichzeitig ist es ja üblich, dass man halt auch Dienstleistungen alle mit Verträgen absichert, ob es jetzt ein Label oder ein Management ist oder ein Booking, egal. Und da merke ich, da ist es halt natürlich ein sensibler Punkt bei vielen. Es gibt Leute, die sagen, ich brauche einen Vertrag, das ist eine Ernsthaftigkeitsgrenze und da steht alles drinnen und super. Und es gibt andere, die sagen, ganz schlimm, weil da, sobald der Vertrag da liegt, meint jemand, zeigt jemand nur das Geld. Mhm. Wie stehst du prinzipiell dazu, vor allem einerseits als Management, das ja vielleicht Verträge macht, vielleicht auch nicht, aber andererseits auch auf einer Wertschätzungsebene zwischen Management und Artist?
Sehr heikles Thema, weil auch wir haben es selber erlebt, du unterzeichnest in der Euphorie, jetzt habe ich ein Management, jetzt habe ich meinen Hit gelandet, sehr rasch irgendwelche Verträge, wo es dann 2-3 Jahre als unwissender neuer Musiker draufkommst, war doch nicht so gescheit, weil ich habe gar nicht gewusst, das, bibabum. Ich persönlich als Stefan hasse Verträge. Aber in einem Business-Kontext sind sie einfach notwendig. Aber für mich ist ein Vertrag nichts, wo ich jemanden knebeln will oder irgendwie das Maximale erzielen will, sondern es ist einfach nur, ein Vertrag ist für mich einfach eine Richtschnur, an denen wir uns beide halten. Sowohl der Artist, dem Management gegenüber und umgekehrt. Es müssen halt doch leider aus gesetzlichen Gründen oder aus Sicherheitsgründen, aber nicht nur fürs Management, sondern auch für den Artist, müssen ein paar Punkte einfach niedergeschrieben werden. Also unser Managementvertrag ist genau 3 Seiten lang, aber es gibt Managementverträge, die haben 400 Seiten. Ist gar nicht notwendig, sondern einfach das Wichtigste muss definiert sein. Und dann entsteht ja sehr, sehr vieles dann im Arbeiten mit den Artists, dass man das Vertrauen natürlich aufbaut, am Anfang transparent ist, da immer wieder den Kontext sucht, auch Fehler macht, sowohl der Artist als auch das Management, und da einfach wie immer wieder Lösungen sucht. Also abschließend, ich hasse Verträge, sie sind aber leider notwendig, um einfach eine gewisse Ernsthaftigkeit auch gegenseitig darzulegen, wo man sagt, ich nehme es ernst, du nimmst das auch ernst, also machen wir das, was wir jetzt vereinbart haben. Und da geht es ja um keine wilden Dinge im Normalfall. Aber leider, ja, wir sehen es auch täglich, was da teilweise für Verträge unterwegs sind und wie teilweise Artists geknebelt sind, über Jahre oft, dass einem wirklich schlecht wird.
Ja, ja. Und das bezieht sich dann auch auf Vertrag zwischen Management und Artist. Genau. Du sagst, auch da ist es eine Wertschätzung und eine Richtschnur.
Genau, genau. Also ich sehe das einfach als niedergeschriebene Richtschnur. Was machen wir, wo wollen wir hin? Mhm. Ja, und aber auch zwischen Management und dann irgendwelchen Veranstaltern. Es müssen gewisse Dinge halt einfach geklärt sein. Und ich bin auch keiner, der 17 Mal über einen Vertrag reden will, sondern es gibt einmal eine Vereinbarung, ein Agreement, und ich will nie mehr drüber reden. Im besten Fall. Mhm. Weil sonst kommen halt dann immer irgendwelche Streitereien aus. Und ich bin auch einer, der sagt, wenn ein Artist jetzt mit uns nicht mehr will, per se nicht mehr will, dann bin ich keiner, der sagt, ja, du musst aber nur 3 Jahre oder du musst aber nur 2 Jahre. Es bringt weder dem Artisten noch was, noch dem Management. Ja. Und ich sage jetzt mal, wenn man eine gute Zusammenarbeit hat, die fruchtet und die langfristig sich einfach gut aufbaut, dann stellt auch keiner irgendeinen Vertrag in Frage, dann ist es ja eh klar. Aber ich kneble auch keinen Künstler, der sagt, ich kann mit dir nicht mehr telefonieren, weil es mir du so nicht ins Gesicht passt und das überhaupt nicht funktioniert, wie ich das will. Okay. Dann lass Leute auch wieder ziehen. Mhm. Ist auch vollkommen okay. Bei Artists, wo es funktioniert, wo das Projekt wächst, stellt sich die Frage meistens nicht. Ja. Mhm. Und oft liegt es leider, wenn solche Situationen eintreffen, an einer absolut falschen Erwartungshaltung dem Management gegenüber. Und die Ungeduld, nicht so schnell, wie man es sich vorgestellt hat, an den Punkt zu kommen, wo man schon gerne sein möchte. Ja. Und verschobene Wahrnehmung ist auch oft so ein bisschen ein Thema. Ja. Man glaubt, man ist schon viel, viel weiter, als was man eigentlich ist.
Stefan, du hast ja circa am Anfang schon gesagt, Management ist etwas, was auf den Artist zukommt und nicht umgekehrt. Und das ist auch etwas, was wir schon in anderen Kontexten, also Label und Booking-Agenturen, auch schon gehört haben. Mhm. Gleichzeitig gibt es immer wieder Anfragen, dass, hey, willst du mich mit managen? Das und das, so schaue ich aus, das ist mein Konzept, idealerweise. Gibt es da für dich als Management so eine Faustregel, wo man sagt, da kann man als Management oder auch als Artist festlegen, hey, wir sind schon so weit, dass wir ein Management brauchen oder dass ein Management mit uns glücklich wird, wo man dann sich im Bandraum, wenn man sich das erarbeitet, dann vielleicht idealerweise draufkommt, naja, wenn es so ist, dann brauchen wir eh noch nicht anfangen, dann probieren wir es nächstes Jahr.
Ich glaube, da gibt es genau 2 Seiten. Mhm. Einmal die Management-Seite und einmal die Artist-Seite. Wenn ich von Management-Seite im ersten Schritt spreche, dann muss ein Artist für mich schon ein gewisses Level erreicht haben, eine gewisse Fanbase da sein, schon die ersten tollen Songs released, vielleicht schon ein Airplay, schon einige Gigs selber aufgestellt, und wo man einfach merkt, da ist was dahinter. Ja, da ist eine Ernsthaftigkeit da. Das Produkt muss natürlich auch gut sein, die Songs müssen super sein, das muss schon eine Qualität haben. Es gibt natürlich sehr viele Hobbymusiker, und ich habe nichts gegen Hobbymusiker, ist alles cool, die halt schon glauben, sie sind Superstars, und es geht sich halt einfach überhaupt nicht aus, ja. Das ist einmal die Management-Seite, wo ich dann eine Entscheidung treffe, ist der Act interessant oder nicht. Aber von Act-Seite, wo ich sage, okay, wann bin ich bereit dazu, gibt es eine klare Frage. Mhm. Ich bin jetzt Artist, habe eine Band, bin Solo-Artist, was auch immer. Stell dir selbst mal die Frage, wenn ich jetzt Management wäre, wärst du schon interessant genug für mich, ja oder nein?
Super Frage.
Lege ich schon Vollgas in das Projekt rein? Bin ich strukturiert jeden Tag? Habe meine Fans schon aufgebaut? Release ich regelmäßig? Also glaube ich selbst von mir, dass ich schon auf dem Niveau bin, dass ich für einen Geschäftspartner, was ein Management ist, interessant sein könnte? Und dann habe ich die Antwort. Und da muss man ganz ehrlich und offen mit sich selber sein. Wenn ich jetzt seit 5 Jahren rumdingel, 2 Gigs im Jahr spiele, so alle 6 Wochen mal einen Social-Media-Post mache, eigentlich keinen Plan habe für irgendwas, überhaupt nicht weiß, wo ich hin will, einmal Deutsch singen, einmal Englisch singen, einmal Französisch singen, na, dann bin ich überhaupt nicht interessant für ein Management. Ja? Und das muss man sich am Anfang einfach hart selbst erarbeiten.
Ich glaube, das ist sehr wichtig, was du gesagt hast, dieses ganz trocken und ehrlich zu sich sein, weil es gibt sehr viele Artists, die halt noch oder eben verblendet sind und im Proberaum sitzen und denken, Songs sind so geil und der Ö3 wartet eh nur drauf, dass er meine Songs spielen darf. Natürlich würde ich mich managen nehmen und schau mich an, so in der Richtung.
Ja, genau.
Und da ist halt so die Differenzierung zwischen, ja eh, aber würdest du jetzt wegen mir deine oder würde ich wegen mir meinen Job kündigen, damit ich das hauptberuflich mache? Und wenn dann irgendwie finanzielle Themen halt reinkommen, merkt man sehr schnell, okay, das wackelt nur ein bisschen oder ist dann sehr starkes, ja, weil das Projekt hat so viel 100 oder 1000 Euro abgeworfen, das geht sich so oder so viel aus.
Genau, vollkommen richtig. Ja.
Gibt es, bevor wir die Folge ein bisschen schließen, von dir noch irgendwas, wo du sagst, das haben wir noch gar nicht gesagt, das möchtest du jetzt platzieren oder, wenn wir es schon gesagt haben, vielleicht noch mal hervorheben?
Ja, es gibt zwei wichtige Punkte, die ich auf jeden Fall mitgeben möchte. Konzentriert euch auf jeden Fall im ersten Step immer mal darauf, ganz klar zu definieren, wer bin ich, was spüre ich, was denke ich, also mit was resoniere ich selbst in meinem Leben, weil zum Artist gehört einfach viel, viel mehr dazu, wie nur die Musik. Und dann konzentriert euch darauf, in erster Linie eure eigene Fanbase aufzubauen. Und das funktioniert halt leider nicht, wenn ich einen neuen Song drop, dass ich jetzt einfach 15 verschiedene Versionen an Reels poste und hoffe, dass es irgendjemandem gefällt. Das funktioniert einfach nicht. Warum nicht? Man muss ja nur von sich selber ausgehen. Warum gefällt mir ein Act? Warum kippe ich dann da rein in diesen Act, wo ich sage, da höre ich mir jetzt jeden Tag Spotify an oder schaue ich mir seine Instagram-Geschichten an. Es ist meistens natürlich irgendwo mal ein Song, den ich vielleicht mal gehört habe, aber sehr oft ist es nicht der Song, sondern die Person selber, weil mir die Geschichte hinter dem Menschen gefällt, weil mir seine Erfahrungen gefallen, weil mir auch gefällt, mit was der struggelt. Sobald ich irgendwas spüre und merke, das kenne ich irgendwo her, weil mir ist irgendwann gleich gegangen, dann fängst du an, mit dem Menschen emotional zu connecten. Und das ist das, was mir bei den 95% der Artists, gerade auf Social Media, komplett fehlt. Diese Transparenz, dich auch mal menschlich zu zeigen und wer bist du als Mensch. Jeder definiert sich über seine Musik und seine Songs und dann passiert aber nie ein Connect. Also ich habe irgendeinen One-Hit-Wonder, der, wie gesagt, ein Lotto-Sechser ist, sondern konzentriert euch in erster Linie darauf, mit Menschen euch zu connecten. Und dann noch als abschließendes Wort, eine Social-Media-Plattform, die heute ein massives Vehikel für uns ist, und es ist verdammt viel Arbeit, ganz klar, ist ein soziales Medium. Da geht es um soziale Kontakte. Wenn ich immer nur meine Songs poste, zu faul bin, einen Kommentar zu beantworten, zu faul bin, jemanden zurückzuschreiben, zu faul bin, einem neuen Follower einfach mal Danke zu sagen mit einer Voice-Nachricht, hey, schön, dass du da bist, gefreut mich, dann hat das mit sozialer Connection nichts zu tun. Und das ist genau das, was man eigentlich machen sollte. Ich sehe das jetzt gerade bei einer Mentoring-Artistin von uns, die das genauso umsetzt und connected mit Menschen und jetzt komplett explodiert auf ihrem Profil, weil halt einfach Connect stattfindet zwischen zwei Menschen. Und das ist das, auf was man sich in erster Linie konzentrieren soll.
Sehr schöne Abschlussworte. Kann man sich, glaube ich, noch sehr viele Hausaufgaben mitnehmen. Da denke ich ja vor allem an mich selbst. Wir haben ja schon immer wieder ein bisschen über dich und deine Agentur geredet, über Rise.
Ja.
Ich würde dir jetzt am Schluss ganz bewusst den Spot geben, dass du ganz ungeniert und offen Werbung machen darfst über alles, was in deiner Agentur oder mit dir oder mit Rise passiert, vielleicht sogar als Dinge, die stattfinden, die du jetzt promoten willst oder kannst?
Ja, sehr, sehr gerne. Ich gebe nur ein, zwei Einblicke vorab, was wir anbieten und machen können. Wir haben auf der anderen Seite immer so ein 3-Monats-Mentoring, wo wir wirklich Artists 3 Monate lang einmal in der Woche mit 1:1 Calls am Projekt arbeiten, vom Branding angefangen bis hin zu Releases. Wie bemustere ich, wie gehe ich mit Presse um und. Da sehr individuell, also nicht nach Reißbrett, sondern da lassen wir uns wirklich auf den Artist selbst ein, wo er steht, was er braucht. Das ist mal so die große Geschichte. Und das haben wir dann runtergebrochen in kleine Teilpakete, die man sich holen kann, wenn der Künstler sagt, ich möchte jetzt einfach nur mal meine Artist-Brand ausarbeiten, helfen wir dabei. Oder ich möchte jetzt nur bezahlte Werbeanzeigen für meine nächsten Gigs haben. sprich Performance-Marketing-Kampagnen aufzubauen. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man mit uns zusammenarbeiten kann, bis hin zu, wir können das Management übernehmen, wenn wir beidseitig einfach sagen, ja, das macht Sinn bei dir. Da ist das Mentoring sehr cool, weil wir natürlich 3 Monate Zeit haben, einfach mal uns zu beschnuppern. Mhm. Mal zu schauen, wie auch der Artist arbeitet, und auf der anderen Seite spürt auch der Künstler oder die Künstlerin, hey, mit dem Stefan ist cool, das taugt mir irgendwie, wollen wir vielleicht einen längeren gemeinsamen Weg gehen? Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wir versuchen das so individuell wie möglich zu halten. Ja, und alle Infos dazu findet ihr auf unserer Website rise.fan, da sind alle aktuellen Dinge drin, es kommt noch viel Neues auch dazu. Wir sind jetzt auch, glaube ich, eines der ersten Managements, die eine eigene Management-App hat für unsere Artists. Also wir sind da auch sehr neu und gehen da neue Wege und versuchen da einfach neuen Wind reinzubringen in dieser digitalen Welt, weil abschließend habe ich noch über 30 Jahre Musikgeschäft aktiv, dann einmal ein bisschen weniger und jetzt wieder sehr aktiv gesehen, dass manche Mühlen immer noch gleich arbeiten wie vor 30 Jahren und wir sind einfach in einer anderen Zeit mittlerweile und da muss man sich ein bisschen anpassen. Also wir planen jetzt auch, dass wir es ermöglichen wollen, dass Artists ihre eigene App haben können, wo einfach Fans die eigene Artist-App runterladen können vom Künstler X, um da eine eigene Welt für den Artist auch zu bauen. Weil es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich unabhängig macht. Instagram kann morgen entscheiden, TikTok kann morgen entscheiden, in Österreich drehen wir jetzt da, weil gibt es nicht mehr, dann habe ich als Artist ein Problem. Weil mir gehören diese Plattformen nicht, die Follower gehören auch nicht mir, das ist ein Irrglaube, der gehört dieser Plattform. Wenn die Plattform heute eine Entscheidung trifft, nein, ist nicht mehr so, dann habe ich ein Problem. Also es ist einfach sehr, sehr wichtig, da eine eigene Welt aufzubauen, natürlich mit den digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben. Und da arbeiten wir jetzt gerade ganz stark dran, da was auf die Beine zu stellen, um es allen Artists zu ermöglichen, zu sagen, hey, meine eigene App, wenn du was willst von mir, komm in die App, zahl 3 Euro im Monat, habe ich schon monetarisiert und kann dort exklusive Inhalte preisgeben, kann mein Merch anbieten, was auch immer was. Also, dass halt die App dann nicht Instagram heißt, sondern halt Kevin.
Kevin Fanclub.
Ja, Kevin Fanclub, ja.
Heftige Marketing-Tipps dann am Schluss, echt Wahnsinn.
Ja, eigene Welt bauen.
Ja.
Und der einfachste Schritt, seine eigene Welt zu bauen, um das Zügel in die Hand zu nehmen, ist, habt ihr alle eigene E-Mail-Liste von euren Fans. Schaut, dass die E-Mail-Adressen kriegt. Weil die gehören euch, die könnt ihr auf Knopfdruck abrufen und die nimmt euch keiner. Ja. Aber eure 10, 15, 20.000 Follower, die du gerade auf TikTok oder Instagram hast, die können morgen weg sein. Und dann fangst du wieder von vorne an.
Absolut, ja. Traurige Realität, aber man muss sich, glaube ich, auch das bewusst werden. Für die Leute, die besonders dieser Branding-Exkurs, den wir heute gehabt haben, taugt und die auch sagen, Mentoring, ist mir gerade noch zu viel oder geht sich gerade nicht aus mit der Arbeit, hast du etwas ganz Spezielles, Exklusives mitgenommen fürs Gewinnspiel?
Ja, ich habe mir Folgendes überlegt, durch das, dass ja auch sehr viele Youngstars dazuhören in dem Podcast, ich würde anbieten, der oder die Gewinnerin des Gewinnspiels kriegt eine exklusive Branding-Ausarbeitung mit mir 1:1, wo wir einfach ein paar Calls haben, wo wir einfach wirklich kostenlos die eigene Artist-Brand und Artist-Positionierung gemeinsam ausarbeiten, was wir normalerweise doch immer ein bisschen Geld anbieten oder im Mentoring auch inbegriffen ist, aber das würde ich gerne eurer Community kostenlos zur Verfügung stellen.
Echt heftig, danke dir.
Ja, gerne.
Wieder mal bin ich mir überlegen, ob ich ein anonymes Side-Profil erstelle, damit ich selber mitmachen kann. Das Gewinnspiel gibt es wie immer auf Instagram, also wenn das interessiert, was hoffentlich alle sind, die das jetzt hören, dann folgt unbedingt rein und schaut das Video. Dann bleibt mir nur noch eine traditionelle Abschlussfrage dir zu stellen. Stefan, wenn du jetzt den Podcast hörst oder denkst, uch, das Thema wäre noch voll interessant oder die Person müssen wir unbedingt einladen, wer wäre dann dein Wunschgast?
Ich glaube, dass es recht spannend sein könnte, mal so einen alten Hasen auch reinzuholen. Ist ja unter anderem auch ein Artist von uns, den Manuel Ortega, der vor vielen, vielen Jahren eine große Nummer, sicher 60-70%ige Wahrnehmungsquote in Österreich gehabt hat. Und ich kenne ihn ja seit 20 Jahren als sehr, sehr guten Freund auch. Und er könnte da sicher das ein oder andere spannende Thema aus dem Nähkästchen erzählen, der auch sehr vieles erlebt hat, also gerade von Artist-Seite her. der fällt mir jetzt spontan ein zu dieser Frage.
Ja, dann werden wir dann gleich mal mit dem Management von Manuel reden.
lass sie einfädeln, ja.
Perfekt, lieber Manuel, falls du das hörst, dann fühle dich eingeladen. Dann bleibt mir eigentlich nur mehr nur abschließend zu sagen, danke Stefan.
Gerne.
Danke, dass du da warst. Du hast wunderbare Insights und Mindset-Themen mit uns geteilt. Freue mich schon, die Folge dann auch nochmal zu hören, wenn sie dann erscheint. Und euch, liebe Backstage-Café-HörerInnen, wünsche ich bis zur nächsten Folge in 2 Wochen eine schöne Zeit. Ciao.
Ciao, ciao.